Viele Christen verbinden Gottes Herrlichkeit mit persönlichen Erfahrungen, besonderen Konferenzen oder herausragenden geistlichen Vorbildern. Hesekiel macht jedoch deutlich, dass Gottes Herrlichkeit nicht zu einzelnen Frommen zurückkehrt, sondern zu seinem wiederhergestellten Haus. Wo Gott heute eine Wohnung auf der Erde findet, dort will er wohnen, regieren und seine Herrlichkeit offenbaren, mitten im wirklichen Gemeindeleben. Gottes Herrlichkeit kehrt zu seinem Haus, nicht zu Einzelpersonen, zurück. Wenn Hesekiel an das Osttor geführt wird und die Herrlichkeit des Herrn zurückkehren sieht, wird ein leiser, aber entscheidender Akzent hörbar. Gott sucht kein geistliches Geniewesen, keinen einsamen Helden des Glaubens, sondern eine Wohnung. Es heißt, und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her, und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit des Herrn ging in das Haus hinein, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Der Weg der Herrlichkeit führt nicht zu einzelnen Frommen, sondern in das Haus. Selbst Daniel, dieser außergewöhnlich treue Mann in Babel, wurde nicht Ziel der zurückkehrenden Herrlichkeit. Gottes Herz hängt an einem Ort, an dem er wohnen, regieren und sich mitteilen kann, an seinem Haus. Heute ist der Herr nicht nur an der geistlichen Verfassung Einzelner interessiert. Selbst wenn in Babylon viele geistliche Menschen wie Daniel aufgestanden wären, wäre die Herrlichkeit des Herrn nicht dorthin gekommen, um sie zu erfüllen. Die Herrlichkeit des Herrn kehrte nicht zu Daniel zurück, sondern zum Tempel, nachdem er wieder aufgebaut worden war. Nachdem das ganze Gebäude vermessen worden war, brachte der Geist Hesekiel zum Osttor, wo er das Erscheinen der zurückkehrenden Herrlichkeit des Herrn sah. Darin zeigt sich ein grundlegender Zug von Gottes Gedanken, er ordnet auch das Geistlichste, was er wirkt, in eine gemeinschaftliche Form ein. Im Neuen Bund ist dieses Haus nicht aus Stein, sondern aus Menschen gebaut, aus lebendigen Steinen, zusammengefügt zur örtlichen Gemeinde, in der Christus wohnt und sich ausdrückt. Persönliche Erfahrungen mit Gott sind kostbar, aber sie sind nicht der Endpunkt, sondern Bausteine des Hauses. Wo sich Christen nur um persönliche Segnungen, persönliche Einsichten, persönliches Wachstum drehen, bleibt Gottes eigentliches Ziel verfehlt. Die Herrlichkeit Gottes sucht Räume, in denen Christus das Klima, die Ordnung und die Mitte ist, Räume, in denen er nicht nur in Einzelnen, sondern in der Gemeinde sichtbar wird. Die Richtung, aus der die Herrlichkeit kommt, ist nicht zufällig. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das in östliche Richtung weist. Der Osten ist der Ort des Sonnenaufgangs, hier geht ein neuer Tag auf. Wenn Gott sein Haus gewinnt, bricht geistlich ein Morgen an, neues Licht, neue Wärme, neue Klarheit. Der Unterschied zu einem bloß subjektiv gesegneten Christenleben ist deutlich. Wo Gott nur in mir persönlich tätig sein darf, bleiben die Strukturen meines Lebens und meines Umfeldes im Grunde unverändert. Wo er sein Haus gewinnt, ordnet er Beziehungen neu, klärt Wege, stellt Dienst und Leitung unter sein Maß. Dann entsteht nicht nur innerer Trost, sondern eine sichtbare, erfahrbare Atmosphäre seiner Gegenwart. Diese Sicht korrigiert unseren Blick, der Maßstab für geistlichen Fortschritt ist nicht zuerst die Intensität meiner Gefühle, sondern die Tiefe, in der ich in das Haus hineingebaut bin. Wenn Gottes Herrlichkeit zum Haus zurückkehrt, wird jeder, der zu diesem Haus gehört, mit hineingenommen. Die größte Ermutigung liegt darin, dass niemand übersehen ist, der in dieses Haus eingefügt ist. Wer sich nicht mit der Rolle eines isolierten Daniel in Babel zufrieden gibt, sondern sich von Gott in seine konkrete Gemeinde einbauen lässt, steht genau dort, wo die Herrlichkeit wiederkehrt. So wird das eigene Leben Teil eines größeren Ganzen, und die Gegenwart Gottes, die das Haus erfüllt, wird zum stillen, tragenden Licht über allem, was wir sind und tun. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das in östliche Richtung weist. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her, und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Wenn Gottes Herz auf sein Haus gerichtet ist, gewinnt das unscheinbare, manchmal mühsame Mitgehen mit einer konkreten Gemeinde tiefen Sinn. Treue im Gebet, im Hören, im Mittragen, im Versöhnsein mit Brüdern und Schwestern steht dann im Strom der zurückkehrenden Herrlichkeit. Es lohnt sich, die eigene Sehnsucht nach persönlichem Durchbruch mit der Frage zu verbinden, wo und wie der Herr heute sein Haus baut, und das eigene Leben nicht daneben, sondern darin zu verorten. Dort, wo Christus als Mittelpunkt des Hauses geehrt wird, wird auch über unserem persönlichen Weg ein neuer Tag aufgehen. Das Haus als Maßstab, wir leben unter der Dispensation des Hauses. Als der Herr zu Hesekiel redet, wiederholt er nicht die Sinai-Szene. Er legt ihm keine neuen Tafeln in die Hand, sondern ein Bild, das Haus, seine Form, seine Maße, seine Wege. Du, Menschensohn, berichte dem Haus Israel über das Tempelhaus, damit sie sich ihrer Sünden schämen und das Modell messen. Und wenn sie sich wegen all dessen schämen, was sie getan haben, dann lass sie die Zeichnung des Hauses wissen und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle Zeichnungen davon und all seine Ordnungen und alle Weisungen dafür, damit sie alle Weisungen dafür und all seine Ordnungen bewahren und sie tun. Maßstab ist nicht mehr nur ein Katalog von Geboten, sondern ein Bau, das Haus, das Gotteswesen und Ordnung verkörpert. Der Herr beauftragte Ezechiel nicht, dem Volk Gottes das Gesetz und die 10 Gebote zu lehren, wie er Mose beauftragt hatte. Stattdessen sagte er zu Ezechiel, er solle dem Volk das Haus Gottes zeigen. Damit schien der Herr zu sagen, von jetzt an geht es nicht mehr um die Verwaltung des Gesetzes, sondern um die Verwaltung meines Hauses. Einfach nur das Gesetz einhalten ist nicht ausreichend. Ihr müsst die Form, die Gestalt, die Verordnungen, die Satzungen, die Gesetze sowie die Eingänge und Ausgänge in Bezug auf das Haus einhalten. Ihr sollt euch nicht nur gemäß den 10 Geboten, sondern auch gemäß meinem Haus verhalten. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt der Beurteilung. Moral bleibt nicht belanglos, Gott verwirft keine Gebote. Aber er geht weiter. Ein Mensch kann untadelig, korrekt und religiös beeindruckend leben und doch unabhängig vom Haus Gottes bleiben. Vor dem Herrn ist nicht nur wichtig, ob wir anständig sind, sondern ob unser Leben eingefügt ist, ob unser Charakter, unser Dienst, unsere Entscheidungen in die Wirklichkeit der Gemeinde hineinpassen. Die vielen Details des Tempelbildes, Mauern, Maße, Schwellen, Türen, Fenster, Cherubim und Palmbäume, zeigen, Gott ist nicht mit einer allgemeinen Frömmigkeit zufrieden. Er sucht Christusähnlichkeit in konkreten Dimensionen, Tragfähigkeit, Durchlässigkeit, Stabilität, Offenheit nach innen und außen. In diesem Sinn leben wir geistlich gesprochen unter einer Dispensation des Hauses. Es reicht nicht, das Gesetz einzuhalten, wenn unser ganzes Gemeindeverständnis noch von Individualismus geprägt ist. Der Herr sagt in Hesekiel 44, 5, Menschensohn, richte dein Herz darauf und sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren alles, was ich mit dir rede in Bezug auf alle Ordnungen des Hauses des Herrn und in Bezug auf alle Weisungen dafür. Er richtet das Herz des Propheten und durch ihn das Herz des Volkes auf die innere Ordnung seiner Wohnung. Wie wir miteinander umgehen, wie wir hören und sprechen, wie wir Autorität verstehen, wie wir Lasten teilen, wird an diesem Hausmaß gemessen. Gerade darin liegt eine starke Ermutigung. Das Leben vor Gott wird nicht mehr nur an abstrakten Normen gemessen, sondern an einem lebendigen, gemeinschaftlichen Maßstab, an einem Haus, in dem Christus selbst der Eckstein ist. Niemand muss aus eigener Kraft versuchen, irgendeinen idealen Standard zu erreichen. Das Haus, in das wir hineingebaut werden, prägt uns. Wer sich in das reale Leben einer Gemeinde hineinnehmen lässt, wer sich korrigieren, tragen, ergänzen lässt, wird nach und nach maßgerecht. Unter der Hand des Baumeisters lernt der Glaubende, wie sich ein christusgemäßes Leben anfühlt, nicht hart, aber klar, nicht locker, aber frei. So wird die Gemeinde zu einem Raum, in dem Gottes Hausmaß nicht drückt, sondern aufrichtet und trägt. Du, Menschensohn, berichte dem Haus Israel das Tempelhaus, damit sie sich ihrer Sünden schämen und das Modell messen. Und wenn sie sich wegen all dessen schämen, was sie getan haben, dann lass sie die Zeichnung des Hauses wissen und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle Zeichnungen davon und all seine Ordnungen und alle Weisungen dafür und schreibe sie vor ihren Augen auf, damit sie alle Weisungen dafür und all seine Ordnungen bewahren und sie tun. Gott misst das Christenleben nicht nur an individuellen Leistungen, sondern daran, wie sehr unser Alltag, unser Charakter und unser Dienst in seinem Hausbezug stehen. Wo Christus in einer konkreten Gemeinde Raum gewinnt, wird das Hausmaß spürbar, in gesunden Beziehungen, in geklärten Strukturen, in einem Miteinander, das mehr von ihm trägt als von menschlichen Ansprüchen. Wer sich von diesem Maß prägen lässt, entdeckt nach und nach, dass Gottes Ordnungen nicht einengen, sondern eine Form schenken, in der sein Leben frei fließen kann. Altar, Reinigung und die heilige Höhe des Hauses. Im Blick auf das Haus führt der Herr Hesekiel unmittelbar zum Altar. Damit rückt er das Kreuz in die Mitte jedes wahren Gemeindelebens. Und er sprach zu mir, Menschensohn, so spricht der Herr, Herr, das sind die Ordnungen für den Altar an dem Tag, da er gemacht wird, um Brandopfer darauf zu opfern und Blut darauf zu sprengen. Der Altar ist der Ort, an dem Schuld nicht relativiert, sondern gerichtet und getragen wird, und zwar durch ein Sündopfer, das für andere steht. Die wiederholten Sündopfer über 7 Tage zeigen, wie ernst Gott die Reinigung nimmt. Gemeinschaft mit ihm ist kein harmloses Arrangement, sondern Frucht eines durchgeführten, im Inneren akzeptierten Kreuzes. Der Altar ist der Ort, an dem Gottes Volk erlöst und geweiht wird. Dem Bericht dieser Verse über den Altar zufolge dauert es 7 Tage, bis das Volk gereinigt ist. Sie müssen 7 Tage lang jeden Tag ein Sündopfer mit dem erlösenden Blut darbringen. Am 8. Tag, dem Tag der Auferstehung, sollen sie sich dann weihen, indem sie ein Brandopfer darbringen. Auf das Brandopfer folgt das Friedensopfer, das sie als Festmahl mit dem Herrn und mit seinem Volk genießen. Das macht deutlich, dass nach der Reinigung, der 7-tägigen Säuberung auf dem Altar, das Volk des Herrn von ihm angenommen wird, ihm zur Befriedigung wird und ein Festmahl mit ihm hat. Die Zahl 7 spricht von Vollständigkeit. Tag für Tag wird ein Sündopfer dargebracht, bis der Altar entsündigt und gereinigt ist. Erst dann folgt die Weihe durch das Brandopfer und danach die Freude der Heilsopfergemeinschaft, so soll man die Tage vollenden. Und es soll am 8. Tag und fernerhin geschehen, dass die Priester eure Brandopfer und eure Heilsopfer auf dem Altar zubereiten. Und ich werde euch wohlgefällig annehmen, spricht der Herr, Herr. Die Reihenfolge ist bedeutsam, Reinigung, Hingabe, Gemeinschaft. Übertragen auf die Gemeinde heißt das, wo Sünde geduldet, Bitterkeit gepflegt, Doppelspiel zugelassen wird, verliert das Haus seine Klarheit und die Herrlichkeit zieht sich zurück. Wo das Werk Christi am Kreuz angenommen und angewandt wird, klärt sich die Atmosphäre. Gleichzeitig hebt Gott die Stellung des Hauses hervor, das ist die Weisung für das Tempelhaus, auf der Kuppe des Berges soll sein ganzes Gebiet ringsherum hochheilig sein. Das Haus steht auf einer Höhe, ein Bild für Auferstehung und Himmelfahrt Christi. Von Natur aus bewegen wir uns auf der Ebene menschlicher Reaktionen, der Verletzbarkeit, der Vergeltung. Auf der Kuppe des Berges aber gelten andere Kräfte, Vergebung statt Groll, Wahrheit statt Verdeckung, Heiligkeit statt Vermischung. Dass das ganze Gebiet ringsherum hochheilig sein soll, bedeutet, nicht nur die gottesdienstliche Stunde gehört Gott, sondern der ganze Raum des Gemeindelebens, Gespräche, Entscheidungen, Planungen, auch das scheinbar Alltägliche. Dieses Zusammenspiel von Altar und Höhe bewahrt das Haus, unten, gewissermaßen am Eingang, das Kreuz, das reinigt und weihen lässt, oben, als Lage, die erhöhte Stellung in Christus, die alles durchdringt. Wird das Kreuz aus der Mitte der Gemeinde verdrängt, sinkt das Haus ab, verliert die Gemeinde den Blick für ihre himmlische Stellung, wird das Kreuz zu einer bloßen Tradition. Wo beides verbunden bleibt, entsteht ein Lebensraum, in dem Gott nicht nur besucht, sondern zu Hause ist. Dann ist die Gemeinde nicht ein Ort moralischer Anspannung, sondern ein Haus, in dem Reinigung möglich, Hingabe selbstverständlich und Gemeinschaft festlich ist. Und er sprach zu mir, Menschensohn, so spricht der Herr, Herr, das sind die Ordnungen für den Altar an dem Tag, da er gemacht wird, um Brandopfer darauf zu opfern und Blut darauf zu sprengen. 7 Tage lang soll man für den Altar Sühnung erwirken und ihn reinigen und ihn einweihen. Wo das Kreuz Christi in der Gemeinde als Altar geehrt wird, verliert Sünde ihre Tarnung und die Gemeinschaft gewinnt an Leuchtkraft. Die wiederkehrende Reinigung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck der Treue Gottes, der sein Haus nicht dem geistlichen Verfall überlässt. In dem Maß, in dem eine Gemeinde gelernt hat, unter dem Blut zu leben und auf der Kuppe des Berges zu stehen, wird sie zu einem heiligen, zugleich warmen Raum, in dem Menschen nicht überfordert, sondern in die Gegenwart des Herrn hineingezogen werden. Dort kann seine Herrlichkeit bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deine Herrlichkeit nicht zurückhältst, sondern sie in deinem Haus, in deiner Gemeinde, offenbaren willst. Vergib uns, wo wir mehr auf unsere persönliche Frömmigkeit geschaut haben als auf dein Verlangen nach einer Wohnung unter deinem Volk. Reinige uns neu am Altar deines Kreuzes von allem, was deiner Herrlichkeit im Weg steht, und erfülle uns mit einem frischen Verlangen, in dein Haus hineingebaut zu werden. Richte unser Denken, unsere Entscheidungen und unsere Beziehungen so aus, dass sie dem Maß und der Heiligkeit deines Hauses entsprechen. Lass unsere örtlichen Gemeinden zu Orten werden, an denen dein Thron sichtbar ist, deine Füße ruhen und deine Stimme wie viele Wasser gehört wird. Stärke die Müden, tröste die Entmutigten und schenke uns den Glauben, dass du dir auch heute eine Gemeinde bereitest, in der deine Herrlichkeit wohnt und durch die du dich auf der Erde bewegst. Dir sei Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.